Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Ich habe manchmal so ein Raster. Und das letzte Mal hatten wir ja über so prägende Sinnsprüche ein bisschen gesprochen. Also Sprichwörter oder Sprüche, die, mit denen man aufwächst und die, wenn man so ein bisschen genauer nachschaut, einen prägen. Jetzt im Herbst merke ich, sind so ein bisschen die Vorträge natürlich einerseits durch den Text, den wir uns anschauen, oder die Texte, die wir uns anschauen, geprägt, aber auch durch die Dinge, mit denen ich mich im Moment wieder beschäftige. Und das ist so ein bisschen die Stoa. Und wir haben das Semester im Prinzip damit angefangen, mit der Idee, die Dinge, die uns passieren, mal zu untersuchen unter dem Aspekt, was habe ich davon unter Kontrolle und was habe ich davon nicht unter Kontrolle. Und die Dinge, die ich selbst nicht unter Kontrolle habe, dass ich die versuche anzunehmen und zu akzeptieren oder zu schauen, welchen Teil habe ich da unter Kontrolle, was kann ich tun und was ich nicht unter Kontrolle habe, das einfach zu lassen. Und bei der Stoa gab es ja dann so eine Liste, was wir alles nicht unter Kontrolle haben, also wie den eigenen Besitz haben wir nicht unter Kontrolle oder nur teilweise unter Kontrolle. Die Anerkennung von anderen haben wir nicht unter Kontrolle. Macht, also Positionen in der Gesellschaft, haben wir nicht unter Kontrolle, also was wir da erreichen oder nicht. Und ich denke, das ist so prinzipiell vielleicht eine ganz gute Idee, wirklich auch jetzt mit unserer Überflutung von den ganzen Massenmedien, also bezüglich der Klimakatastrophe, des Ukraine-Kriegs, der Heizperiode, der Elektrorechnungen, also was da alles so in den Medien fabriziert wird. Und ich denke, es gibt zwei Aspekte, die ich mir immer wieder dabei bewusst mache. Der erste Punkt ist, den Großteil von den Dingen, die da besprochen werden, habe ich überhaupt nicht unter Kontrolle, sondern muss ich eigentlich lernen, damit umzugehen, was halt dann jeweils passiert. Und da gibt es von Marc Aurel, das ist sozusagen aus der römischen Philosophie, also war ja so ein ehemaliger Kaiser und einer der drei großen stoischen Philosophen. Und der hat einen Sinnspruch gesagt, der mir immer wieder einfällt, wenn ich solche Horrormeldungen in den Medien sehe oder höre. Ich weiß jetzt nur auf Englisch. Also, the obstacle are the way. Also die Hindernisse oder die Probleme sind das Material, mit dem wir eigentlich arbeiten müssen. Also sind der Weg. Und ich finde, wenn man sich das bewusst macht, das heißt, wenn irgendetwas passiert, was wir im ersten Augenblick vielleicht nicht so gut finden, und dann einen Schritt zurückgehen und denken, gute Situation, um zu lernen, Gelassenheit zu manifestieren, um zu lernen, Mitgefühl zu manifestieren, um zu lernen, sich nicht so hineinzusteigern. Also was auch immer so unsere Themen sind, ich denke, das macht es dann einfacher, auch mit einer schwierigen Situation umzugehen. Und das wäre so für heute, sage ich mal, so ein, also die Stoiker nannten diese Sinnsprüche Dogmata. Also das wäre so für heute so ein Dogmata. Also the obstacle are the ways, the way. Also das Hindernis sind der Weg. Und was ja das letzte Mal ein bisschen das Thema war, war sozusagen noch ein anderer Aspekt. Das heißt, immer wenn wir merken, also auch da gab es dann von Zeno so einen Sinnspruch, also dem Begründer der griechischen Stoa, der hat gesagt, oder sagt man, dass er es gesagt hat, follow nature, also Folge der Natur. Das heißt, wenn wir, und das ist dieses Konzept kennen wir an sich aus dem Daoismus, also aus einem chinesischen philosophischen Ansatz, Wenn wir eins mit den Dingen sind, dann fließen die Dinge. Dann geht alles sehr harmonisch. Und jetzt ist der andere Aspekt dieser ganzen Geschichte ist der, wenn wir merken, irgendwas ist unstimmig, wenn wir merken, irgendwas läuft nicht so rund, dass wir dann natürlich zu uns hineinschauen können und mal schauen können, was hakt da, und oft landen wir an irgendwelchen Erwartungen, die wir an Menschen haben, an Personen, an Situationen, an überhaupt. Und dann kann man sich überlegen, okay, wie gehe ich jetzt mit dieser eigenen Erwartung um? Ist es mir möglich, diese Erwartung ein bisschen lockerer zu sehen oder zu nehmen? Und oft entspannt das eine Situation, wenn wir sehen, was ist unser eigener Anteil an solchen Spannungen, sage ich mal. Und die eigenen Erwartungen sind der Bereich, den wir auch bearbeiten können, mit dem wir umgehen können. Wenn wir auch nicht verhindern können, dass bestimmte Erwartungen in Situationen auftauchen, das haben wir in der Regel nicht unter Kontrolle. Aber wenn wir merken, dass wir von eigenen Erwartungen gefangen werden, dann haben wir sehr wohl unter Kontrolle, damit kreativ umzugehen. Das ist dann der Aspekt, wo wir wieder etwas tun können und wo wir unseren eigenen Handlungsspielraum nutzen können, um in der Situation wieder Offenheit zu manifestieren, Mitgefühl zu manifestieren, sprich etwas für unsere Entwicklung zu lernen. So, das war so das, was wir bis jetzt so gemacht haben. Und jetzt schauen wir mal, was der Hakuin. Und ich finde das, also ich bin kein Anhänger von Krieg, ja, um da keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. Aber ich finde, wir leben in einer extrem interessanten Zeit, die wir uns alle nicht gewünscht haben, aber es ist im Moment halt so. Es gibt sozusagen ganz viele so Bedrohungsszenarien. Und ich finde, ein Effekt, den das hat, ist, man wird so ein bisschen aus dieser Lethargie aufgerüttelt. Also man ist auf einmal viel wacher unterwegs, weil viel mehr Ängste da sind, viel mehr Fantasien über Zukunft und so. Und wenn man sich mit der Geschichte des Buddhismus beschäftigt, dann landet man natürlich in vielen Jahrhunderten, wo Krieg Alltag war für die Leute, wo entweder sich die Klöster gegenseitig niedergebrannt haben, also wie in Tibet, oder wo irgendwelche Invasionen stattgefunden haben. Kalt? Ja, ich gehe nicht. Das wäre ja was. Und der Hakuin hat ja 1700 irgendwas gelebt, also das muss man nachschauen. Ja, wo steht denn das? 1686 bis 1769. Oh, der ist ziemlich alt geworden eigentlich. Und das war Tokugawa-Regime oder Tokugawa-Ära oder so. Also das war diese Samurai-Zeit, die wir so aus diesen Spielfilmen kennen, Kurosawa-Filme, ja, die sieben Samurai und so, das war die Zeit. Und das war erstens eine sehr teilweise kriegerische Zeit, also brutale Zeit, wo es eigentlich eine Militärdiktatur war, wo es ein totaler Überwachungsstaat war, wo die buddhistischen Klöster Teil des Überwachungssystems waren. Und trotzdem, sage ich jetzt mal, gab es diese Inseln, wo sich Menschen mit ihrer eigenen Entwicklung beschäftigt haben. Also das fand ich einfach sehr faszinierend. Es war nicht nur alles so dunkel, sondern es war durchmischt. Und eines der Grundeinsichten des Buddhismus ist ja die, aber nicht nur des Buddhismus, also auch Heraklit hat das ja gesehen, ist die, dass sich alles ändert. Und Krieg ist natürlich eine extrem sich verändernde Situation für die Menschen, die da beschäftigt sind. Also da geht es wirklich um Leben und Tod im wörtlichen Sinne. Bis hin, dass auf einmal das Haus nicht mehr da ist, wo man wohnt. Also das ist ja total existenziell. Und wir haben das Glück, dass wir jetzt in Österreich leben und nicht in der Ukraine, sage ich mal, ja. Und ich finde, aber das ist meine persönliche Meinung, das hat jetzt mit Buddhismus eigentlich nichts zu tun, aber also selbst wenn jetzt die Stromrechnung, ja, wenn wir, also wenn die um das Doppelte ansteigt, dann denke ich mir, also für mich kann ich das zumindest sagen, ja, weil ich bin keine alleinerziehende Mutter mit 20 Kindern oder so, aber ich kann sagen, so what? Also das ist ja im Vergleich zu dem, was den Leuten in der Ukraine passiert, ist das ja Peanuts. Ja, ich meine, selbst wenn ich da 1.000 Euro mehr zahlen müsste, ist das Peanuts im Vergleich. Wenn ich mir die Bilder anschaue, was den Leuten da drüben passiert oder die flüchten müssen. Oder also das finde ich ist... und ich glaube, das ist... Also mir helfen diese Gedanken, um einerseits das, was hier ist und wie wir leben, wertzuschätzen, also dankbar anzunehmen. Und andererseits natürlich auch Mitgefühl zu manifestieren mit den Menschen, denen es nicht so gut geht. Und die Frage mit dem Bösen. Aus buddhistischer Sicht, und das war ja auch das, eigentlich das Thema vom letzten Mal, es gibt, also den Begriff des Bösen kenne ich aus dem Buddhismus überhaupt nicht. Also da gibt es Kusala und Akusala, also Kusala heilsame Handlungen und Akusala nicht heilsame Handlungen, das ist eigentlich die Dimension, in der man ethisch sich austauscht im Buddhismus, so wie ich das kenne. Und die unheilsamen Handlungen wurzeln alle in der Verblendung. Und was wir sozusagen, weil ich das letzte Mal ja versucht habe, ein bisschen auszufächern, was ich extrem bereichernd finde durch die Stoa, also sozusagen die römischen Philosophen, die da auch geforscht haben, wie der eigene Geist funktioniert, und die haben das sehr, sehr differenziert beschrieben und haben das als Fehlurteile benannt. Und ich finde, das ist noch viel konkreter als nur zu sagen, es ist Unwissenheit oder es ist Verblendung, sondern es ist wirklich entsprechend den, so wie die Dinge funktionieren, habe ich einfach die Dinge falsch eingeschätzt oder einen falschen Schluss gezogen. Und daraus resultieren dann diese unguten Handlungen, sei das, dass ich irgendwelche Positionen brauche, um mein eigenes Selbstwertgefühl aufzuwerten oder mein mangelndes Selbstwertgefühl aufzuwerten. Und da kommen ja dann verschiedene, unterschiedlichste biografische Erlebnisse und Erfahrungen und Prägungen hinzu, die dann dazu führen, dass Menschen einfach Dinge tun, die andere Menschen nicht gut tun, offensichtlich. Und eines der fünf Hindernisse unheilsamen Wurzeln oder, Kilesha ist Verunreinigung eigentlich, also so, ist der Stolz, der Hochmut. Also, dass man glaubt, man ist sozusagen so eine Art Messias oder was auch immer. Ja, und ich meine, also manche glauben ja, jemand ist erleuchtet, wenn er über den See gehen kann, übers Wasser gehen kann Dann kann ich nur sagen, dann soll der mal im Februar nach zum Weißen See fahren. Da gibt es hunderte Leute, die können über das Wasser gehen. Also ich meine, wenn man sich die Details anschaut, ist das ja alles sehr relativ. Und aus buddhistischer Sicht ist das natürlich, also ist Hochmut oder Überego oder großes Ego, führt also nicht nur zu eigenem Leid, sondern offensichtlich auch als Verursacher von extremen fremden Leid. Wobei auch der Hochmut das Ergebnis ist von Unwissenheit. Und das ist so ein bisschen mein Verständnis auf Basis der buddhistischen Psychologie, dass nicht über externe Entitäten, also Dinge oder Wesenheiten philosophiert wird, sondern man sozusagen immer schaut, also wie entsteht das in mir und dass das aus, weiß ich nicht, ob das christliche Philosophie ist, der Theologie, also dieser Begriff das Böse, dass das halt, also dass das an sich nicht gibt, sondern es gibt in Anführungszeichen böses oder unheilsames Handeln und das wurzelt aber in einer, ich sage jetzt mal psychologisch gesehen, schiefgelaufene Biografie. Also Verletzungen offensichtlich, die jemand in seiner Biografie erlitten hat und wo er dann gegensteuert mit unheilsamen Mechanismen, um irgendwie selbst irgendwie in der Balance zu bleiben, offensichtlich. Das wäre sozusagen mein Verständnis und wenn wir jetzt hier uns den Text anschauen, weil ja eigentlich arbeiten wir ja mit den Texten hier und ich meine, das ist der Satz, den ich, glaube ich, das letzte Mal auch schon vorgelesen habe, die Ursachen unserer Wiedergeburt in den 6 Bereichen des Samsara liegen in unserer eigenen Verwirrung. Und die 6 Bereiche des Samsara ist unter anderem höllische Bereiche. Also wo man andere Menschen quält, wo man selbst gequält wird. Also das ist, wenn man dieses Bild als einen inneren Zustand begreift, dann hat man eigentlich diese Brutalisierung des Menschen durch den Krieg, 1:1. Also dann sieht man auch, was äußere, grausliche Umstände aus Menschen machen. Ja, und das ist traurig. Aber offensichtlich Teil auch unserer Welt. Nicht nur über die Jahrhunderte, sondern auch jetzt. Und Hakuin im nächsten Absatz schreibt er dann, der Weg zur Freiheit ist Sassen, die Essenz des Mahayana. Und Sassen ist die Praxis des Sitzen, das, was wir hier machen. Also Sa heißt Sitzen und Zen heißt in Vertiefung. Ist eigentlich die Abkürzung von Jhana, das ist der indische Begriff. Und das sind die Vertiefungsstufen, also die Konzentrationsstufen. Und Sa-Zen heißt also in Vertiefung sitzen. Und jetzt kann man fragen, warum ist, also ist diese Meditation so, also die Essenz oder der Weg zur Freiheit? Weil wir mit Hilfe der Sitzpraxis unseren eigenen Geist erforschen und sozusagen erforschen können, wie wir einerseits uns im Leben selbst Leid verursachen und anderen Menschen und erforschen können, wie wir, was wir tun können, um in positiven Zuständen zu verweilen, also um heilsam zu handeln. Was können wir tun, um sozusagen in einen mitfühlenden Zustand zu bleiben? Was können wir tun, um in einem offenen Zustand zu bleiben? Und das ist die Grundtechnik, die im Buddhismus, das ist also nach meinem Verständnis die Basis dessen, worum es im Buddhismus geht. Und tja, da habe ich ja einen Kollegen, der das genauso sah, vor 300 Jahren. Und also es geht dann mal weiter. Der Weg zur Freiheit ist Sassen, die Essenz des Mahayana. Also Mahayana ist das große Fahrzeug, das war die Entwicklung des Buddhismus ab dem 1. Jahrhundert. Ja. Und das Zen, der Zen-Buddhismus gehört zum Mahayana. So. Es kann gar nicht genug gelobt werden. Und jetzt kommt sozusagen, das finde ich, also ich bin einfach so begeistert von diesen Texten, weil die sind so, so, sie bringen die Dinge so auf den Punkt. Ja? Also die Basis, die Essenz ist Sassen. Und die sechs Paramita, beginnend mit Großzügigkeit, ethischem Handeln, den Namen des Buddha rezitieren, das ist eine eigene Technik, die in China entwickelt wurde, Geduld und Weisheit, können alle auf Sassen zurückgeführt werden. Das heißt, das, was wir ethisches Verhalten nennen oder im Deutschen wird oft Tugend benutzt oder auf der griechische Begriff ist Arete, glaube ich, wenn das richtig ausgesprochen wurde. So. Und das ist jetzt, ich finde, also für unseren deutschsprachigen Kulturraum, wenn man das so sagen darf, der ja maßgeblich durch Kant geprägt wurde und durch, also zumindest in Deutschland, durch das, diese preußische Haltung des Du sollst, du musst. Und damit ist dieser ganze Tugendbegriff eigentlich vergiftet worden, sage ich jetzt mal. Und so ist er aber in der griechischen Philosophie gar nie gemeint gewesen, als das Du große, das Du sollst, sondern so wie im Buddhismus, es ist das Ergebnis der Einsicht in unser eigenes Wesen. Das heißt, wir tun Gutes, nicht weil wir es von außen her uns immer wieder gesagt wird, du sollst es tun, sondern wir tun Gutes, weil wir wissen, dass das eigentlich der einzige Weg ist, der uns selbst gut tut und anderen gut tut. Also das heißt, es gibt kein Ziel, was wir mit tugendhaftem Handeln erreichen wollen, weil das tugendhafte Handeln ist alleine das Ziel. Es gibt sozusagen, wir tun nicht Mitgefühl, um irgendwas zu erreichen, sondern wir tun Mitgefühl oder wir sind mitfühlend, weil das ein wesentlicher positiver Zustand ist. Wir sind offen den Dingen gegenüber, nicht um irgendwas Tolles darzustellen, sondern weil das die Essenz unseres Geistes ist. Das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Schritt, ja. Also dieses, weil viele Leute tun Dinge, um irgendetwas erreichen zu wollen. Und nicht, weil das Tun das Wesentliche ist. Und im Buddhismus ist sozusagen, also ist das das Ergebnis unserer Einsicht in die Funktionsweise unseres Geistes und der Welt. Das ist ja, also Buddhismus ist nicht nur Psychologie. Das heißt, es geht nicht nur um unseren eigenen Geist, sondern es geht ja um einen Schritt weiter. Das heißt, wir schauen sehr wohl natürlich auch die Welt an. Das heißt, Anicca oder Vergänglichkeit bezieht sich sowohl auf unsere eigenen Geistes- und inneren Verfasstheiten als auch auf das Außen. Das hängt zusammen. Aber es ist ein wesentliches Merkmal und wenn wir dem nicht adäquat handeln, also entsprechend, dass sich die Dinge verändern, dann entsteht Leid. Beziehungsweise das Zwischenglied dazu sind dann eigentlich Fehlurteile, dass wir die Dinge falsch einschätzen, dass wir glauben, wenn wir ein großes Auto besitzen, sind wir glücklich. Dann besitzen wir ein großes Auto und dann schauen wir zum Nachbar rüber und der hat noch ein größeres Auto. Und schon ist das kleine Glück wieder weg. Ja, und dann brauchen wir noch ein größeres Auto und so sind wir dann gefangen. Und die Basis dieses Gefangenseins ist das Fehlurteil, dass wir glauben, mit dem Besitz von Dingen werden wir glücklich sein. Und dann gibt es halt viele verschiedene Fehlurteile. Und ich denke, aber der wesentliche Punkt ist, dass wir durch die Sitzpraxis sozusagen, dass wir uns selbst realisieren und erkennen oder sehen. Und das meint Hakuin, wenn er sagt, also die sechs Paramitas oder die Tugenden, könnte man jetzt mal so locker übersetzen, können alle auf Sassen, also auf unsere Sitzpraxis, zurückgeführt werden. Und eins geht noch. Also der Verdienst einer einzigen Sitzrunde Sazen vernichtet unzählige unheilsame Taten und Hindernisse. Also auch das ist interessant. Das heißt, wenn wir wirklich in unserem Schwerpunkt sitzen und einfach Offenheit manifestieren, Mitgefühl manifestieren, eins sein mit den Dingen manifestieren, dann ist die ganze Vergangenheit ausgelöscht. Alles, was wir davor getan haben, ist in dem Moment nicht mehr präsent. Das Problem ist nur, wenn wir dann wieder in den Alltag zurückgehen, dann fangen diese ganzen alten Gewohnheitsmuster wieder an. Ja, das ist dann halt ein bisschen das Material, mit dem wir arbeiten können. Aber dieses, ich sag mal, einfach da zu sein in der Sitzpraxis, ohne irgendetwas erreichen zu müssen oder zu wollen, ist die Basis, von der wir dann beginnen, das auch in den Alltag mit hineinzunehmen, im Alltag umzusetzen, weil sonst hat es keine Relevanz. Und das ist dann das Mühsame, sage ich mal. Aber der erste Schritt ist die Erfahrung unseres eigenen, ich sag mal, prinzipiellen Gutseins oder unserer prinzipiellen Gesundheit ist dann, ist die Basis, dass wir das dann auch im Alltag umsetzen können. Dass wir sozusagen wissen, worum es geht. Also was, das ist so eine Art Kompass. Und Sitzpraxis ist nichts, unter anderem hat es, also einer meiner Lehrer, der Genro, hat gesagt, die regelmäßige Sitzpraxis ist nichts anderes, wie Musiker ihr Instrument jeden Tag neu stimmen müssen. Weil der Luftdruck sich verändert, die Feuchtigkeit sich verändert, keine Ahnung, alles Mögliche haben Auswirkungen auf das Musikinstrument. Deswegen muss man, wenn man eine Geige hat, also ich kenne mich da nicht wirklich aus, ich kann es nur nachplappern, aber man muss es halt immer wieder neu stimmen. Und das ist bei uns genauso. Das heißt, unsere Gewohnheitsmuster sind so penetrant, dass sie uns immer wieder im Alltag einfangen. Und deswegen ist die tägliche Sitzpraxis hilfreich, uns wieder zu zentrieren auf das, was uns wesentlich ist, auf unsere eigenen Qualitäten, die da sind, die aber im Trubel des Alltags oft ein bisschen verschüttet werden. Und dass wir dann sozusagen wieder zurückgehen, einen Schritt in uns ruhen und dann aus dieser inneren Klarheit, in der Offenheit, Mitgefühl wieder in den Alltag hineingehen und versuchen, das im Alltag umzusetzen. Das ist so eine Pendelbewegung. Und Soka Rinpoche, wo man ihn wahrscheinlich jetzt nicht mehr zitieren darf nach dieser Dokumentation, aber ich habe viele Sachen von ihm gelernt und viele Bilder auch von ihm, die ich finde hilfreich sind, hat das diesen Prozess von der Sitzpraxis in den Alltag und wieder zurück und hin und her, hat das mit so einer Schiebetür vom Flughafen beschrieben. Das heißt, kennt ihr alle, ja, wenn ihr jetzt ins Terminal reingeht, dann geht diese Schiebetür auf und wenn man einen Schritt zurückgeht, geht sie wieder zu. Dann geht man vor, zu. So. Und das ist so ein bisschen dieser Mechanismus und er meinte, und durch die Regelmäßigkeit geht man, es gibt ja so Kinder, die am Flughafen dann so mit dieser Schiebetür, mit diesem Mechanismus ein bisschen spielen und wenn sie das oft machen, kann sein, irgendwann ist der Mechanismus hin und die Schiebetür bleibt auf. Und das ist das Ziel. So hat das Soka manchmal beschrieben. Das heißt, unsere Erfahrung ist, wir meditieren, gehen dann in den Alltag und dann haben wir irgendwie die Qualitäten der Meditation wieder vergessen. Okay, dann gehen wir wieder meditieren, haben wieder die Qualitäten, bringen sie wieder in den Alltag und das geht immer so hin und her, bis es irgendwann mal keine Trennung gibt. Bis irgendwann mal diese Qualitäten so stabil sind, dass wir sie wirklich auch oft im Alltag manifestieren können. Und dann ist dieser Mechanismus der Schiebetür kaputt. Dann bleibt die Tür offen. Fand ich ein witziges Bild. Also, ja. Und vielleicht als Abschluss noch ein Satz. Wie kann es die Bereiche der hungrigen Geister, der Tiere und der Hölle geben, wenn das reine Land ganz nah ist. Und das reine Land ist nichts anderes als ein Begriff für unsere innere Gesundheit, für unsere ganzen Ressourcen, die wir da haben. Und er stellt die Frage, wie kann, obwohl wir so viele positive Ressourcen in uns haben, wie kann es passieren, dass wir immer wieder Dinge tun, wo wir merken, die tun uns eigentlich nicht gut. Wo wir Dinge tun, wo wir merken, die tun anderen Leuten nicht gut. Und das ist so ein bisschen ein Mysterium, offensichtlich. Aber der wesentliche Punkt ist, zu wissen, dass wir die Ressourcen in uns haben und dass wir sie sehr wohl so entwickeln können und manifestieren können, dass es im Alltag gelebte Realität wird. Danke.